Antichrist und falscher Prophet. Offenbarung 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Kronen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag, mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, andere Übersetzung, wenn jemand in Gefangenschaft gehen soll, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, andere Übersetzung, wenn jemand getötet werden soll, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist die Standhaftigkeit oder Geduld und der Glaube der Heiligen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Lieber Herr Jesus, nun hilf uns bitte, diese Worte zu verstehen und bewahrt zu sein vor dem, was kommt. Amen. Das dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte. Der Antichrist und der falsche Prophet, die zweite und dritte Person der satanischen Dreieinigkeit. Der Antichrist und der falsche Prophet werden hier als Bestien beschrieben, als Tiere. Das erste Tier grauenerregend anzuschauen, das zweite Tier scheinbar lammfromm. Und beide sind Geschöpfe Satans. Denn der Drache ahmt Gott Vater nach, die erste Person der Dreieinigkeit. Der Antichrist, hier als Tier aus dem Meer bezeichnet, ahmt Jesus Christus nach. Er setzt sich anstelle von Jesus Christus und steht gegen Jesus Christus. Er imitiert den Sohn. Der falsche Prophet ahmt den Heiligen Geist nach. Er gibt dem Standbild des Tieres aus dem Meer, des Antichristen, Geist, dass es sogar reden kann. Und er tut selber Zeichen und Wunder, auch Feuerwunder. Wir denken an die Feuerzungen, die zu Pfingsten auf die Jünger kamen. Auch das wird hier nachgeahmt. Der Begriff Antichrist taucht hier in diesem Kapitel Offenbarung 13 nicht auf, aber er kommt ausdrücklich im 1. und 2. Johannesbrief vor. Dort werden Menschen damit bezeichnet, ebenfalls von Satan inspiriert, die leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist, wörtlich. Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet, 1. Johannes 2, Vers 22. Und die leugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das heißt, dass Jesus wirklich und ganz Mensch, dass Gott ganz in Jesus Mensch wurde. Ja, dass er wirklich inkarniert wurde in Menschengestalt. Die Gottessohnschaft oder die Menschwerdung wird von diesen antichristlichen Personen geleugnet. Und wir haben auch gesehen, Jesus wird nachgeahmt. Wir werden es nun im Einzelnen betrachten. In Vers 1, das Meer. Die prophetische Bildsprache muss ja immer entschlüsselt werden und es gibt immer unterschiedliche Deutungen, das wissen wir. Aber die wahrscheinlichsten Deutungen sind, dass dieses Meer das Völkermeer bedeutet oder auch den Abgrund, die Chaostiefe, in der die dämonischen Mächte hausen, nach biblischem Verständnis, so etwa in verschiedenen Psalmen und auch Leviathan und Behemoth und diese Urgewalten. Aus diesem dämonischen Meer taucht nun dieses Tier auf, das als Antichrist bezeichnet wird. Ich war vor einiger Zeit auf der Insel Patmos und habe diese Stellen gesehen am Strand. Und da sind nun Felsen, die da aufragen, mitten aus dem Meer, sodass man sich das sehr lebhaft vorstellen konnte, wie auch hier ein Tier, wie so ein Drache, vom Drachen inspiriertes Tier vielmehr aufsteigen kann. Und nun kommen sehr geheimnisvolle Stellen, aber der Schlüssel dazu findet sich in der Heiligen Schrift selber. Wir müssen nur die Schrift in ihrem Gesamtzusammenhang betrachten. Dann können wir auch die Offenbarung verstehen. Und zwar verstehen wir Offenbarung 13 vom Zusammenhang Offenbarung 17 her und auch vom Zusammenhang Daniel 2 und 7 her. Und das ist nun besonders wichtig, wenn wir von diesen 7 Köpfen und 10 Hörnern lesen. Was bedeuten diese 7 Köpfe? Der Schlüssel dazu steht in Offenbarung 17, Verse 9 folgende. Ich lese diese Stelle. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Das war auch damals eindeutig auf Rom zu verstehen, die Stadt mit den 7 Bergen. Und auf diesen sitzt die Hure Babylon, das Zentrum der babylonischen Weltherrschaft. Und eine zweite Deutung dieser 7 Köpfe, Vers 10, es sind 7 Könige, 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. König. Und es ist einer von den 7 Königen und es läuft ins Verderben. Das klingt sehr geheimnisvoll, aber es ist gar nicht so schwer zu verstehen. Ich habe bereits letztes Mal ausgeführt, dass es 7 große Weltreiche gibt in der Geschichte. Ägypten das erste, Assyrien das zweite, drittens Babylon, viertens Medo-Persien, fünftens Griechenland. Und das sind diese 5 Könige, die gefallen sind. Die 5 Reiche waren bereits vergangen zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit, als Johannes auf Patmos war, etwa 90 bis 95 nach Christus. Und nun heißt es, der eine ist da, das römische Reich ist da, zur Zeit der Offenbarung. Der andere ist noch nicht gekommen. Und wir haben auch gehört von dem Tier, das war und nicht ist, das ist auch selbst der 8. Das heißt, es ist immer wieder das gleiche Reich, das 6., 7. und 8. Reich geht auseinander hervor. Das 6. Reich ist das römische Reich. Auch hier bereits die Zahl des Menschen angedeutet. Und es geht unter, es hat eine tödliche Wunde. Und deshalb heißt es auch hier in Vers 11, Offenbarung 17, Vers 11, das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Das heißt, das römische Reich wird untergehen, aber es wird wieder auferstehen. Also das 6. Reich, das römische, wird auferstehen und wird dann ins Antichristliche münden, etwa in Gestalt des neu erstehenden Europas. Ich lese einmal hierzu aus der John MacArthur Studienbibel die Fußnote, die das auch so bestätigt. Er schreibt: Zur Abfassungszeit der Offenbarung waren die Reiche Ägypten, Assyrien, Babylonien, Medo-Persien und Griechenland bereits untergegangen. Das Römische Reich existierte noch und das Reich des Antichristen lag noch in der Zukunft. Wenn es kommt, wird es nur kurzzeitig bestehen und der Antichrist wird im Verderben enden. Weil das Reich des Antichristen scheinbar untergeht und wieder aufersteht, wird es sowohl als siebtes als auch als achtes Reich bezeichnet. Der Antichrist ist vor seiner Auferstehung der siebte König und danach der achte. Dann wird er das religiöse Reich der Hure Babylon zerstören und verlangen, dass nur er allein angebetet wird. Diese sieben Köpfe also, das ist eine chronologische Abfolge im Zeitverlauf dieser Reiche. Während die zehn Hörner Reiche sind, die gleichzeitig existieren, gleichzeitig zur Zeit des Antichristen. Und der Antichrist wird als das kleine Horn aus diesen hervorwachsen, als das elfte, wird drei davon erniedrigen, so heißt es in Daniel 7, und wird selber über die gesamten anderen Reiche und auch die Erniedrigten herrschen und wird eine weltweite Herrschaft ausüben. Das ist ganz deutlich aus der anderen grundlegenden Stelle für die Johannes-Offenbarung Daniel 7. Das werde ich jetzt nicht alles lesen, aber in Daniel 7 haben wir nämlich genau die vier Tiere, die in Offenbarung 2 beschrieben werden. Wenn wir einmal schon zur Offenbarung 2 gehen, das Tier, das sich sah, glich einem Panther, seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Genau diese Tiere haben wir allerdings in umgekehrter Reihenfolge in Daniel 7. Da heißt es in Vers 3, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor. Jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Das steht für Babylon, das babylonische Reich des Nebukadnezar, das untergegangen ist später. Und dann siehe das andere zweite Tier glich einem Bären. Es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen, steh auf, friss viel Fleisch. Das ist das Medo-Persische Reich, Meder und Perser. Das Persische Reich war dann besonders aufgerichtet und die drei Rippen zwischen den Zähnen, das sind Reiche, die Medo-Perser unterworfen hatten. Die hatten sie gefressen, diese. Da sind nur noch die Rippen übrig geblieben. Drei Rippen, drei Reiche, die verzehrt wurden von den Medo-Persern. Und dann kommt das dritte Tier, in der Offenbarung das erste, weil nämlich diese Tiere dann in umgekehrter Reihenfolge immer in das nächstfolgende Reich integriert werden. Deshalb wird es, was bei Offenbarung 13 beschrieben wird, als Panther beschrieben. Denn der Panther hatte die anderen Reiche bereits in sich integriert. Und dieser Panther ist niemand anderes als das Reich Alexanders des Großen, das griechische Weltreich, das unmittelbar dem Römischen vorausging. Ja? Ein anderes Tier wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Die Vogelflügel stehen für Geschwindigkeit. Alexander der Große wurde nicht alt. Er hat in atemberaubender Geschwindigkeit die fast ganze bekannte damalige Welt erobert. Europa, Ägypten, bis nach Indien ist er gekommen und ist dort auch umgekommen. Und seine Nachfolger, vier Köpfe, ja, haben dieses Reich dann unter sich aufgeteilt. Und dann eben dieses vierte Tier in Daniel 7. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Dieses römische Reich, das in den Antichristen mündet. Und es wird weiter so beschrieben, es hatte große eiserne Zähne. Eisen als Sinnbild der römischen Heere mit ungeheurer Waffengewalt haben sie auch die fast gesamte damalige Welt erobert, die bekannt war. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Das geht daraus hervor. Und jetzt kommt dieses antichristliche Horn. Daniel 7, Vers 8. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Genau das haben wir auch in Offenbarung 13 gehört. So ist also die Offenbarung nicht zu verstehen ohne den Propheten Daniel, der Jahrhunderte vorher, etwa 600 Jahre vorher, von Gott seine Offenbarung bekommen hatte. Das, was der Herr Jesus Christus dem Apostel Johannes enthüllt, das ist bei Daniel bereits vorgeschattet, vorbereitet. Aber das ist nicht alles, sondern es wird bereits bei Daniel der Sieg Gottes und seines Weltenrichters, des Menschensohnes, beschrieben. Daniel 7, das wunderbare Kapitel über den Menschensohn. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Vers 13. Und er wird diesem antichristlichen Spuk ein Ende machen. Soweit ein kleiner Rückblick aufs Alte Testament, aber wir sehen, wir können das nicht verstehen, ohne die gesamte Bibel im Blick zu behalten. Es wären noch weitere Stellen zu nennen, aber aus Zeitgründen muss ich mich jetzt darauf beschränken. Also wir haben aber, denke ich, gesehen, diese sieben Köpfe sind sieben aufeinanderfolgende Reiche, chronologischer Querschnitt, und die zehn Hörner sind gleichzeitig existierende Machtsysteme, und zwar wird das ja auch entschlüsselt in Offenbarung 17, Vers 12. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige. Heute würde man sagen, man hat damals ja von Königen gesprochen, zehn Staatensysteme, ja, wo auch Herrscher sind, die herrschen ja auch wie Könige heute, unsere Oberen. Ne? Zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Das heißt, das liegt in der Zukunft, von Johannes aus gesehen. Das liegt in der Endzeit. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Die Zeit ist beschränkt, dieser antichristlichen Regenten, die dem Antichristen zuspielen. Eine Macht, also eine Stunde zusammen mit dem Tier. Sie werden also ihre Macht dem Antichristen übergeben. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm, mit Jesus Christus, Krieg führen. Und das Lamm wird sie besiegen. Denn es, dieses Lamm, Jesus Christus, ist der Herr der Herren und der König der Könige, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Das ist das Wunderbare. Immer wieder, auch durch dieses dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte, schimmert der Sieg Jesu Christi bereits durch. Das tröstet uns auch, wenn wir diese Dinge hören und lesen. Nun ist ganz klar, der Antichrist hat nichts anderes zu tun, als den wirklichen Gott und seinen Gesalbten, den Herrn Jesus, zu lästern. Blasphemia steht hier immer wieder im griechischen Urtext in Offenbarung 13. Namen der Lästerung auf seinen Köpfen. Und das war auch schon bei den älteren Reichen so, denn die Köpfe ist ja die chronologische Abfolge. Immer wieder wurde der lebendige Gott gelästert durch diese Herrscher. Und das spitzt sich dann in dem endzeitlichen antichristlichen Herrscher zu. Ja, den Vers 2 hatten wir bereits betrachtet mit diesen Tieren, aber entscheidend ist hier nochmal, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Ganz klar, satanisch inspiriert. Satanisch inspiriert. Es gibt den bekannten Satz, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Zu Deutsch, Menschentum, Gutmenschentum kann man sogar sagen, Humanismus ohne Gott, ohne Divinität wird zur Bestialität, wird zur tierischen Stufe herabsinken. Und so sehen wir ja auch diese Tiere in anderer Form, und zwar in Gestalt eines wunderbaren Menschenstandbildes in Daniel 2. Die gleiche Abfolge praktisch, ja. Babylonisches Reich, Medo-Persisches Reich, Griechisches Reich, Römisches Reich, Antichristliches Reich in Daniel 2, aber da in Gestalt einer Menschenstatue. Und als Nebukadnezar vom Propheten Daniel die Deutung dieses Traumes über diese Menschenstatue erhalten hatte, hat er ja nichts Besseres zu tun, Besseres in Anführungsstrichen, als eine solche Statue bauen zu lassen aus Gold. Und was sollte man tun? Diese Statue anbeten. So hatte ihm Gott geoffenbart, dass er das goldene Haupt ist dieser Statue, das babylonische Reich, das es aber untergehen wird. Aber er hat nichts anderes im Kopf gehabt, als sich jetzt selber ein Standbild zu bauen. Er ist das goldene Haupt. Und wer es nicht angebetet hat, dieses Standbild, der wurde getötet. Und wir wissen ja, Satrach, Mesach und Abednego, die Freunde Daniels, des Propheten, haben die Anbetung dieses Götzenbildes, so muss man es nennen, auch wenn es ein göttlich gewirkter Traum war, aber er hat ein Götzenbild daraus gemacht, haben es verweigert und wurden dafür in den Feuerofen geworfen. Aber der Herr hat sie ja wunderbar bewahrt, und diejenigen, die sie verbrennen wollten, die sind umgekommen, aber nicht die dem Herrn gehörigen Freunde des Propheten Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. Zu diesen Reichen noch einmal ein Zitat von Fritz Grünzweig, Offenbarung des Johannes. Er schreibt, Rom samt den sich davon ableitenden europäischen Staaten ist das sechste Haupt, der Antichrist das siebte und dann ist er als der vom Abgrund wiedergekommene der achte. Offenbarung 17, Vers 8 und 11. Und diese antichristlichen Gestalten und der Antichrist selber lästern Gott. Frage an uns, ich will immer wieder auch Fragen an uns richten, bitten wir Gott um Geisterunterscheidung, um hinter den faszinierend erscheinenden Weltmächten Satans Macht zu erkennen und uns von der Welt unbefleckt zu halten? Zwar steht in Römer 13, dass man untertan sein soll der Obrigkeit, aber dieser Gehorsam hat eine eindeutige Grenze da, wo die Obrigkeit gegen Gott sich stellt, durch ihre Gesetze, durch ihre Ordnungen oder Unordnung. Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wo es gegen Gottes Wort geht. Nun Vers 3. Ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Eindeutig kann man über diese geheimnisvolle Stelle sagen, dass der Antichrist, das Tier aus dem Meer, unseren Herrn Jesus Christus nachahmt. Und zwar die Kreuzigung und Auferstehung. Der Herr Jesus hatte auch Todeswunden bekommen am Kreuz, aber er ist auferstanden von den Toten, er war wirklich tot. Aber hier heißt es, wie zu Tode verwundet. Es ist wahrscheinlich nur ein Scheintod gewesen, eine täuschend ähnliche Imitation, Nachahmung. Und so ist der Satan der Affe Gottes, wie es Luther einmal formuliert hat. Er hat keine wirkliche Macht, aber er kann es nur nachahmen. Und so tut er auch falsche Zeichen und Wunder. Auch dieses Tier, das zweite Tier, das nachher noch beschrieben wird, lässt Feuer vom Himmel fallen. Es wird alles nachgeahmt, auch was der Heilige Geist tut. Und doch ist es nicht wirklich von Gott, sondern eine täuschend echte Imitation, auf die viele hereinfallen. Bitten wir deshalb Gott um Geisterunterscheidung. Nun diese Deutungen dieser tödlichen Wunde, die erste Deutung, die sicherlich nicht von der Hand zu weisen ist, bezieht sich auf diese Reiche, nämlich dass das alte Römische Reich untergegangen ist, zunächst einmal im 5. Jahrhundert, das 6. Reich, aber es wird neu auferstehen, diese Wunde wird heilen in der Endzeit, das wieder auferstehende Römische Reich. Erleben wir das nicht heute? Im neu erstehenden Europa, Zentrum Rom, wo auch die Verträge unterschrieben wurden für das neue Europa, immer wieder die römischen Verträge, bereits, ich glaube, 1961 und jetzt 2005, glaube ich, war es, diese EU-Verfassung auf dem römischen Kapitol unterschrieben. Europa, Rom als Zentrum, aber weltweite Ausstrahlung. Alle, die auf Erden sind, die nicht im Lebensbuch des Lammes stehen, werden das Tier anbeten. Zentrum Rom, aber weltweite Ausstrahlung. Das ist die erste Deutung, dieses auferstehende Römische Reich am Ende in Gestalt von Europa mit Weltbedeutung. Und dann die zweite Deutung, die sich auch immer wieder bestätigt, ist, dass dieser Antichrist als zugespitzte Person dieses Reiches auch eine solche Wunde hat, eine leibliche Wunde, von der er genesst, eben um das Opfer Jesu nachzuahmen. Also beides, denke ich, schließt einander nicht aus. Wie zu Tode verwundet. Das Römische Reich ist nicht untergegangen, sondern besteht weiter. Übrigens im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, Karls des Großen, ab 800. Und dann eben auch im Papsttum. Im Papsttum war ja die dauernde Linie bis heute. Und wenn ich Offenbarung 17 und 18 lese, muss ich sagen, es sind sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Papsttum. Scharlach und Purpur und sie haben die Heiligen verfolgt und getötet. Und Gold und Macht, alles dieses deutet darauf hin, dass eben dieses Papsttum auch eine wichtige Bedeutung hat bezüglich der antichristlichen Weltherrschaft. Ich habe das an anderer Stelle ausführlicher ausgeführt. Die Frage ist aber, bereiten wir uns inmitten neu entstehender Staatenblöcke bereits auf Verfolgung vor, auch in Europa? Wir haben ja von den Gesetzen, die da kommen, Antidiskriminierungsgesetze und so weiter, schon mehrfach gehört. Jetzt soll übrigens auch ein Verhaltenskodex für Bekehrungen eingeführt werden. Dass man bestimmte Begriffe nicht mehr sagen darf, zum Beispiel Feind, Waffenrüstung, nur noch von Liebe, Friede darf man dann reden bei der Mission. Eine große Beschränkung. Und wir haben es aber mit einem Feind zu tun, was wir gerade auch hier hören, nämlich dem Teufel und dem Antichristen. Ja, wir merken, es wird alles vorbereitet. Und die Evangelikalen machen bereits munter mit. Wir werden im nächsten Zeitjournal, so der Herr will, darüber berichten. Nun, Vers 4. Sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag, mit ihm zu kämpfen. Es kommt sogar zur Anbetung Satans und seiner inspirierten Gestalten. Wir erinnern uns an die Anbetung dieses Standbildes von Nebukadnezar, habe schon erwähnt, aber auch an die Anbetung des römischen Kaisers, die gerade zur Zeit dieser christenverfolgenden Kaiser, Domitian und auch Nero bereits, immer wieder gefordert wurde. Der Kaiser wurde als göttlich verehrt. Divus, Deus, Filius Dei und welche Titel er sich alle angeeignet hatte. Eine ungeheure Lästerung, wenn sich ein Mensch an die Stelle Gottes setzt. Es gibt es ja bis heute, wenn wir an Nordkorea denken, wo auch ein Herrscher ist, der Standbilder von sich aufstellen lässt. Und wer sich nicht verneigt, wird auch ins Gefängnis geworfen oder getötet. Gibt es heute auch noch. Nebukadnezar gibt es immer wieder in der Geschichte. Die Frage an uns, verweigern wir jede Anbetung irgendeiner Macht, außer dem lebendigen, einzigen Gott in Jesus Christus? Ganz wichtige Frage. Und dann Vers 5 und 6. Ein Maul, große Worte und Lästerungen zu reden. Es ist ein Wichtigtuer, dieser Antichrist. Ja, er macht sich groß, macht Jesus klein. Er redet vielleicht von Jesus, aber ja, was ist denn der gegen mich? Ich bin geheilt von der Wunde. Ich schaffe die Welteinheit, Frieden, Wohlstand, Sicherheit. Alles wird eins. Endlich haben wir das Friedensreich auf Erden. Jesus hat es ja nicht erreicht. Da gab es immer wieder Kriege und sogar Kreuzzüge. Aber jetzt haben wir das Friedensreich. So wird er reden und wird Gott lästern. Ich kann das tun, was er, dieser Nazarener, nicht tun konnte. Genau das ist in 2. Thessalonicher 2 beschrieben. Der Mensch der Sünde, ein anderer Begriff auch für den Antichristen, der Mensch der Gesetzlosigkeit wird sich in den Tempel setzen und vorgeben, er sei Gott, gibt sich als Gott aus. Und da sind auch falsche Zeichen und Wunder beschrieben in 2. Thessalonicher 2. Aber, liebe Geschwister, vielleicht fällt uns etwas auf. Gerade in Vers 5 und immer wieder diese Formulierung, es wurde ihm gegeben, steht da. Es wurde ihm gegeben. Ja, sicherlich von Satan auch, aber letztendlich kann Satan nur tun, was Gott zulässt. Der letzte Geber, auch wenn es vielleicht schwer zu verstehen ist, ist Gott selber. Satan, so hat es auch Luther mal beschrieben, ist nichts anderes als der bellende Hund an der Leine Gottes. Er darf nur tun, sehen wir auch bei Hiob 1, so weit wie Gott ihn gehen lässt. Gott sitzt und bleibt im Regimente, auch wenn diese Dinge sich zuspitzen. Satan inspiriert den Antichristen, aber Gott verhindert, dass diese Mächte zu weit gehen dürfen. Es ist gegeben. Es bleibt hier offen übrigens, von wem gegeben. Ja, man kann es hier verschieden deuten, Vers 5. Jedenfalls, es wurde ihm ein Maul gegeben, er hat es sich nicht selber erschaffen. Und diese großen Worte und Gotteslästerungen kann er auch nur eine bestimmte Zeit ausführen, solange ihm Macht gegeben ist, 42 Monate lang. Gott lässt es zu, aber er behält die Kontrolle. Es ist eine letzte Prüfungszeit für die Menschheit, ein Ausreifen des Bösen. Und 42 Monate lang ist auch eine gnädige Beschränkung Gottes für diese schreckliche Zeit. Gott beschränkt die Wirkungszeit des Antichristen. Insgesamt dauert diese Herrschaft 7 Jahre. Diese 70. Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 27 erfüllt sich. Die Jahrwochen sind immer 7 Jahre, eine Jahrwoche. Das kann ich jetzt nicht ausführen. Aber jedenfalls, die 70. Jahrwoche wird dann sein, wenn der Antichrist auftritt. Und in der zweiten Hälfte wird er seine grausame Herrschaft entfalten, seine Maske fallen lassen. Und die Zeit wird ja in 2x3,5 Jahre aufgeteilt, 42 Monate oder 1260 Tage. Und die Gläubigen auch heute schon sollten sich von allem absondern, das antichristlich ist und das dahin führt. Dass wir uns da ganz klar absondern. 1. Korinther 6 zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Deshalb auch hier die Frage zu Vers 5 und 6 an uns. Machen wir bei der Gotteslästerung unserer Zeit nicht mit, sondern bekennen wir uns zu Jesus und sind wir bereit, seine Schmach mit ihm zu tragen. Ich fasse jetzt mit eigenen Worten zusammen. Klingt schrecklich, ja? Es wurde ihm gegeben, das hat sicherlich Gott zugelassen, Krieg mit den Heiligen zu führen. Das heißt, in dieser Zeit hat der Antichrist Macht, die Heiligen, die Gläubigen, jeder Gläubige ist ein Heiliger, nicht im katholischen Sinn, sondern wiedergeborene Christen, die Jesus die Treue halten, sich zu ihm bekennen. Da hat er Macht, sie zu überwinden. Ja, das ist hart, aber dann kommt auch gleich ein Trostvers. Alle überwinden. Und in Vers 9 auch, sie werden auch in Gefangenschaft kommen, auch durch Schwert getötet werden. Aber wir sollen standhaft bleiben, wenn wir selber hineinkommen. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten, wann die Entrückung ist, vor, während oder nach der Trübsal. Aber diejenigen, die hineinkommen oder auch falls wir hineinkommen sollten, sollten wir standhaft bleiben. Aber es gibt hier auch einen Trost bezüglich der Anbetung. Es gibt ein Lebensbuch des Lammes, in das die eingeschrieben sind, die zu Jesus gehören, die seine Kinder sind. Und keiner kann uns aus seiner Hand reißen. Wer zu Jesus gehört, in sein Lebensbuch geschrieben ist, selbst wenn er hier irdisch sein Leben verliert, er wird sein ewiges Leben behalten. Der Herr wird die Seinen bewahren. Das ist sogar von Grundlegung der Welt an beschlossen, steht hier in Vers 8. Wunderbar. Und die wirklich zu Jesus gehören, werden eben dieses Tier nicht anbeten. Sie werden widerstehen. Das steht hier zu lesen in Vers 8. Aber es steht nicht da, dass sie nicht auch ihr irdisches Leben verlieren würden. Ja, sie werden das Tier nicht anbeten, aber werden dann bereit sein, ihr Leben für Jesus Christus hinzugeben. Auch indem sie das Mahlzeichen nicht annehmen, von dem auch in diesem Kapitel am Ende steht. Und dann heißt es ja in Vers 9, wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Und es gibt hier verschiedene Übersetzungen, verschiedene Handschriften im Urtext. Man kann sagen, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Das heißt, wenn man so übersetzt, diejenigen, die Christen verfolgen, werden auch einmal gefangen werden und die andere töten, werden selber getötet. Aber es gibt auch die Übersetzung, wenn jemand dazu bestimmt ist, in Gefangenschaft zu gehen, dann geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand dazu bestimmt ist, mit dem Schwert getötet zu werden, so soll er durchs Schwert getötet werden. Das entspricht dann Gottes Plan. Und dann soll auch der Glaube und die Standhaftigkeit, die Geduld der Heiligen sich bewähren. Wir sollen dann nicht zum Schwert greifen, denn der Herr Jesus sagt zum Apostel Petrus bei der Gefangennahme im Garten Gethsemane, lass das Schwert in der Scheide, denn wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Ganz klar, wenn antichristliche Verfolgung ist, sollen wir nicht mit Waffen reinschlagen. So wie auch, wo Jesus gefangen genommen wurde. Petrus sollte nicht reinschlagen. Es ist in Gottes Plan und Gott hat das Ziel bestimmt. Der Antichrist und sein falscher Prophet werden gerichtet werden bei der Schlacht von Harmagedon. Aber diese Zeit des Bösen muss noch ausreifen und diejenigen, die getötet werden, die werden dann beim Herrn sein. Sie werden am Thron Gottes sein und ja, ihn anbeten. Ihre Gebete werden wie Räucherwerk aufsteigen zum Thron Gottes und er wird ihre Gebete erhören. Das lesen wir auch in der Offenbarung mehrfach. Auch hier die Frage an uns. Machen wir bei der Gotteslästerung unserer Zeit nicht mit, sondern bekennen wir uns zu Jesus und sind bereit, seine Schmach mit ihm zu tragen. Und, das hatte ich ja schon gesagt, sind wir bereits im Lebensbuch des Lammes verzeichnet, damit wir mit ihm überwinden und in die Herrlichkeit gelangen. Ich wünsche es jedem von uns, dass wir in diesem Lebensbuch stehen. Und nun noch möchte ich noch zu dem zweiten Tier kommen. Ich überlege, ob ich es in zwei Predigten mache, aber es gehört so eng zusammen. Und ich möchte auch euch nicht jedes Mal hier vom Antichristen erzählen, aber dass wir dieses Kapitel noch zu Ende führen mit des Herrn Hilfe. Es wird ein bisschen länger, aber ihr habt sicherlich Verständnis. Vers, noch eine Frage zu Vers 9 und 10 vorher. Sind wir standhaft im Glauben, auch wenn es etwas kostet? bis hin zum Verlust der irdischen Existenz. Die Frage dürfen wir auch nicht vergessen. Und nun aber das Tier aus der Erde, das zweite Tier, der falsche Prophet. Auch hier kommt der Begriff falscher Prophet nicht vor, aber er erscheint in Offenbarung 16, Vers 13, Offenbarung 19, Vers 20 und Offenbarung 20, Vers 10 für dieses Tier aus der Erde. Die Erde übrigens, auch hier der Abgrund, ja, aus der Erde kommt ja auch das Dämonische heraus. Es kann aber auch im Unterschied zum Meer etwas ruhiger wirken, nicht so bewegt, so chaotisch wie das erste Tier, sondern das zweite Tier ist ja sehr feinsinnig, sehr getarnt, sehr ruhig, sehr religiös und deshalb auch hier die Erde und nicht das unruhige Meer, das ja sehr gefährlich wirkt. Ja, nicht so bedrohlich, sondern das wirkt feiner. Die Kulturwelt kann auch damit gemeint sein, ein Humanist, der hier aufsteht, dieser falsche Prophet, ein sanfter Verführer, ein religiöser Führer, ein Wolf im Schafspelz, ein Imitator des Heiligen Geistes, die dritte Person der satanischen Dreieinigkeit, der Propagandaminister des Antichristen. Es gab ja im Dritten Reich einen Propagandaminister Hitlers, das war Josef Goebbels, und so ähnlich kann man sich vielleicht vorstellen, dieses Tier, zweite Tier, macht Propaganda, Werbung für den Antichristen in verschiedener Weise. Zunächst einmal, indem er sehr harmlos aussieht. Der Antichrist wirkt durchaus gefährlich. Es ist sicherlich ein politischer Führer. Vielleicht an der Spitze der UNO oder eines ähnlichen Weltverbandes, während der falsche Prophet ein religiöser Führer ist. Vielleicht im Zusammenhang mit diesen interreligiösen Friedenstreffen ein Führer, der eben es schafft, die Religionen an einen Tisch zu bekommen, die Unterschiede zu verwischen, Jesus als den einzigen Weg aus dem Zentrum zu rücken. Das auf jeden Fall. Denn Johannes 14, Vers 6 wird der meistbekämpfte Vers in der Endzeit sein, ist auch heute schon so, wo der Herr ja sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das kann der Antichrist und sein falscher Prophet nicht hören, nicht dulden. Und so hat dieses zweite Tier nur zwei Hörner wie ein Lamm, nicht so viele Hörner wie der Antichrist. Zwei Hörner wie ein Lamm, eine Tarnung. Jesus wird nachgeahmt, das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet ist, ja, wird nachgeahmt. Humanistisches Christentum oder wie immer man das nennt oder christlicher Humanismus hat aber nichts mit dem biblischen Christentum zu tun. Aber es redet wie ein Drache, seltsam, ein Lamm, das redet wie ein Drache. Es ist inspiriert von Satan, dieses religiöse Verführungstier. Und das erinnert uns an 1. Mose 3, die Schlange. Ja, Satan kommt in Gestalt einer Schlange, etwas getarnt, ganz raffiniert mit süßen Verlockungen auf die erste Frau Eva zu, die dann auch ihren Mann verführt. Und so essen sie von dieser Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und auch 1. Mose 11, der Turmbau zu Babel wird neu in Angriff genommen. Das heißt, die Menschheitsökumene, die vereinte Welt, religiöse Einheit, politische Einheit, wirtschaftliche Einheit. Erleben wir das heute nicht auch zunehmend, dass alles darauf zusteuert? Auch das Magazin der Evangelischen Allianz heißt inzwischen Eins, überall Einheit auf die Fahnen geschrieben. Sicherlich ist das ein Gebet unseres Herrn Jesus, dass sie eins seien, aber nur die wirklich Gläubigen, Wiedergeborenen. Alle anderen werden nicht eins sein. Man lese einmal genau, was in Johannes 17 steht. Und diese Einheit ist ohnehin schon da. Die wirklich Gläubigen kennen einander, egal in welche Gemeinde sie gehen. Die Frage an uns, hören wir auf jede Stimme oder allein auf die Stimme des guten Hirten Jesus Christus? Lassen wir uns von jedem Wind der Lehre bzw. Irrlehre treiben oder vertrauen wir allein auf Gottes Wort? Dann kommen wir zu Vers 12. Das ist die nächste Konsequenz. Es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Ein falscher Gottesdienst wird hier beschrieben. Die Anbetung des Antichristen und Satans. Das muss nicht eine direkte Satansmesse sein, wie wir es heute auch zunehmend allerdings leider finden, sondern auch diese Gottesdienste, wo der Herr Jesus Christus als der einzige Erlöser, vielleicht nur noch der Name Jesus, aber nicht mehr Jesus als einziger Erlöser vorkommt. Ja, versteht ihr? Und das geschieht, wenn man eine Volksbibel liest anstelle der wirklichen Bibel oder eine Bibel in gerechter Sprache, Gott Vater, Gott Mutter, Heilige Geistkraft und alles, was da steht an Gotteslästerungen. Oder das geschieht eben auch, wenn es nur noch um Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung geht, aber nicht mehr um Jesus, der alles neu schafft, Gott, der alles neu schafft. Ich sage das so deutlich, ja. Wir müssen gar nicht weit gehen. Wir müssen nur in einige Kirchen, auch in Pforzheim und anderen Städten gehen. Da wird Jesus als der einzige Weg zum Vater verschwiegen. Da wird gespendet für Kronleuchter in Moscheen und Ähnliches. Da wird Gott auf eine Stufe gestellt mit den Götzen der verschiedenen Religionen. Verlassen wir falsche Gottesdienste, die in Wirklichkeit Götzendienste sind, zum Beispiel interreligiöse Veranstaltungen, wo alle Religionen gleichberechtigt nebeneinander gestellt werden, oder wo aus solchen gotteslästerlichen Schriften wie der sogenannten Volksbibel oder Bibel in gerechter Sprache gelesen wird? Ich denke, da sollten wir wirklich ein Zeichen setzen und solche Gottesdienste, die keine Gottesdienste mehr sind, verlassen. Dann Vers 13 und 14. Dieser falsche Gottesdienst, diese falsche Religion wird sehr raffiniert getarnt. Es wird Vollmacht vorgetäuscht. Power, Feuerkonferenz, Feuerevangelisation. Kommt uns das bekannt vor? Vor einer Woche in Stuttgart, man muss gar nicht weit gehen, da wird das alles schon vorbereitet. Tausende haben sich segnen lassen mit Feuer. Sicherlich ist der Heilige Geist Gottes gekommen in Gestalt von Feuerzungen, wird es auch beschrieben. Aber wir müssen sehr genau unterscheiden, ob ein Geist von Gott ist oder von Satan. Es gibt gewisse Kennzeichen. Zum Beispiel sagt die Bibel ganz klar in Jesaja 28, Vers 13, dass wer auf den Rücken fällt, dass dem ein Zeichen des Gerichts geschieht und dass es kein Segen ist. Ja, Jesaja 28, 13 und andere Stellen. Wir haben im letzten Zeitjournal ein Zeugnis von jemandem, der das alles erlebt hat. Also kann man ganz klar sagen, wenn Leute in Trancezustände fallen, auf den Rücken, Passivität, das ist nicht von Gott. Das ist eine dämonische Verführung. Seien wir nüchtern und wachsam. Wir sollen nicht den Verstand ausschalten lassen. Wenn wir Gott anbeten, 1. Korinther 14, dann neigen wir uns aufs Angesicht, nach vorne. Ich denke, ich habe das auch schon öfters ausgeführt. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Aber so müssen wir die Geister wirklich prüfen. Denn genau das ist die Verführung der Endzeit, dass der falsche Prophet und auch seine Vorgänger auch große Zeichen und Wunder tun. Da steht ja sogar, Feuer vom Himmel auf die Erde lässt er herabfallen, vor den Menschen, ein Schauwunder. Ja, ein Schauwunder, ein Mirakel nennt man das auch. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen. Zeichen und Wundersucht wird heute geradezu gezüchtet. Reichen uns denn nicht mehr die Wunden Jesu für unser Heil? Brauchen wir immer große Sensationen? In Jakobus 5 steht ganz klar, dass wir bei Krankheit die Ältesten rufen sollen, im Kämmerlein die Sünden bekennen und salben lassen, aber nicht, dass wir eine große Show veranstalten. Zeichen und Wunder können auch von Gott natürlich gewirkt sein. Ich bin nicht der Meinung, dass Gott gar keine Wunder mehr tun könnte oder nicht heilen. Da darf man mich nicht falsch verstehen. Aber gefährlich ist diese, gerade in solchen pseudocharismatischen Kreisen vorherrschende Zeichen- und Wundersucht. Sie bereitet die Menschheit geradezu für diese gewaltigen Feuerzeichen des falschen Propheten vor. Und sie lenken ab von Jesu Wunden. Es wird hier das Feuerwunder auch in 1. Könige 18 nachgeahmt, wo Gott auf das Gebet von Elia hin Feuer vom Himmel fallen ließ. Aber das war in Gottes souveräner Handlung. Am Ende wird das nachgeahmt durch den Antichristen und seinen falschen Propheten. Satan hat eine begrenzte Macht, Wunder zu tun. Übrigens wird der falsche Prophet auch versuchen, die zwei Zeugen in Offenbarung 11 zu überbieten. Da heißt es in Vers 5, dass Feuer aus ihrem Mund kam und ihre Feinde verschlang. Das kann ein buchstäbliches Feuer durchaus sein, aber vor allem ist das Feuer in der Bibel das Wort Gottes. Jeremia 23, Vers 29, ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das Wort Gottes. Sie haben vollmächtig geredet, die zwei Zeugen, beziehungsweise sie werden noch, wenn sie auftreten, vollmächtig reden. Es liegt ja in der Zukunft. Ich denke, dass hier Elia und Mose in einer, beziehungsweise ihre Bedeutung in einer neuen Weise auferstehen werden und eben diese Wunder tun. Es gibt verschiedene Deutungen, aber jedenfalls entsprechen die Wunder, die sie tun, den Wundern, die Elia, Feuer und Mose mit Wasser und Ähnlichem getan haben. Also dieser falsche Prophet jedenfalls will die zwei Zeugen übertreffen durch Spektakel, durch Schauwunder. Und viele, viele fallen darauf herein, wohl alle, die eben nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, wie uns das Wort hier sagt. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1. Frage an uns zu Vers 13 und 14. Lassen wir uns von falschen Zeichen und Wundern blenden oder vertrauen wir allein auf Jesu Wunden? Vers 15. Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Pneuma, Geist, zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Bevor das Mahlzeichen kommt, kommt erst ein Bild, das reden kann sogar. Ist das heute technisch vorstellbar? Ich frage mal die Computerfachleute unter euch. Gibt es heute Bilder, die reden? Naja, seit der Fernseher erfunden wurde, Television, reden ja laufend Bilder zu uns. Auch das ist alles bereits Vorbereitung, dass man sich daran gewöhnt hat. Und dann werden alle das irgendwie sehen können, sei es auf welche Weise auch immer, durch Massenmedien, kommunikative Vernetzung der Medien, wie auch immer. Internet, da gibt es heute ja schon, das konnte man am Anfang des Fernsehens noch nicht, aber computeranimierte Personen erschaffen. Es gibt heute künstliche Personen, die Ansagen machen über Computer. Am Schluss es wird immer echter, ähnlicher. Heute kann man es noch erkennen so ein bisschen, ja. Aber das wird so lebensecht sein, dass man es nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt eine echte oder eine künstlich kreierte Person ist auf dem Computerbildschirm. Und so, noch in einer Zuspitzung wohl, wird hier ein Bild des Antichristen erzeugt, das redet. Das Bild des Tieres. Nicht das Tier selber, sondern sogar das Bild redet. Wenn man daran denkt, wie bereits Hitler und Stalin die Massenmedien eingesetzt haben, um ihre Propaganda zu verbreiten. Die hatten damals Radio. Jeder musste am, wie hieß es damals, Rundempfänger oder so ähnlich. Volksempfänger sitzen. Und das, wenn das visuell ist, über die Optik, das wirkt ja noch viel beeindruckender. Und er wird bestimmt schöne Gewänder tragen. Und das wird ja auch durch gewisse Kirchen, wo man sehr viel auf äußere Gewänder und Weihrauch und Ähnliches legt, vorbereitet, dass Leute sich durch optische Reize, visuelle Eindrücke umgarnen und fangen lassen. Und alle, die das Bild nicht anbeten, werden getötet. Das erinnert uns wieder an Nebukadnezar, ja, wo er Sadrach, Mesach und Abednego in den Feuerofen werfen ließ, weil sie dieses Standbild mit dem goldenen Haupt des Nebukadnezar nicht angebetet hatten. Das ist typisch für Diktatoren. Sie lassen die standhaften Widerständler töten, zumindest verhaften. Auch hier die Fragen an uns. Verweigern wir die Verehrung von Bildern jeglicher Art? Lehnen wir Idole ab, auch menschliche Idole? Das heißt nichts anderes als Götzenbild, ein Eidolos oder Idol. Ehren wir Gott, den Herrn, allein? Ich bin manchmal traurig, wenn ich sehe in manchen Zimmern, wie Leute sich irgendwelche Bilder von Menschen aufhängen, also jetzt nicht von Familienbildern, sondern irgendwelche Idole, die sie verehren, ja, Fußballer oder Rennfahrer oder was auch immer. Liebe Geschwister, ist auch schon eine kleine Art von Götzendienst, nicht? Und wie schwach sind auch diese Menschen, nicht? Wie oft sind die schon gefallen, die sie sich da aufhängen? Bei den Fußballstars und ein Skandal nach dem anderen und trotzdem, ja, werden sie verehrt. Ich habe auch meine Erfahrung, ich habe mehrfach sehr auf Menschen vertraut, aber ich habe gelernt, auf den Herrn zu vertrauen und mich nicht an Menschen zu hängen und sich da abhängig zu machen. Unser letztendlich einziges und wirklich sündloses und vollkommenes Vorbild ist der Herr Jesus Christus. Und nun noch zum letzten Punkt, wir sind jetzt gleich durch, zu dem Mahlzeichen. Das ist natürlich auch ein großes Thema, aber ich möchte es versuchen, kurz zu fassen. Vers 16 bis 18, das heißt ja sogar, man soll den Zahlenwert, die Zahl des Tieres berechnen, und die wird ja auch angegeben, 666. Was fällt auf? Ich möchte zunächst mal sagen, was eindeutig ist, was eindeutig aus dem Text hervorgeht. Es ist ein Mahlzeichen für alle. Es wird sich keiner entziehen können, außer denen, die im Lebensbuch des Lammes stehen, und die werden dafür getötet werden. Zumindest werden sie zunächst einmal nichts mehr kaufen oder verkaufen können. Sie werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen, geächtet, dem Hungertod ausgeliefert, der Isolation, der Verachtung und wohl auch dem Tod. Ein Mahlzeichen für alle, kleine, große, reiche, arme, freie Knechte, alle.
Egal, ob einer frei oder Knecht ist. Nicht nur die Knechte, auch die Freien bekommen das. Vielleicht sogar freiwillig mit Versprechungen. Ja, und es, die Leute werden dann geködert. Und jedenfalls, es hängt mit Handel und Kauf zusammen. Es ist Voraussetzung zum Kaufen und Verkaufen können. Es wird am Körper aufgeprägt, und zwar an der rechten Hand oder Stirn. Und man kann auch davon ausgehen, gerade weil es in der Stirn ist, dass es vielleicht nicht so hässlich ist oder so abstoßend. Sonst würden die Leute sich nicht aufprägen lassen. Wir haben ja heute Lasertätowierungsmethoden, wo man die Dinge kaum sieht. Und doch, wenn man dann die Hand hinhält oder die Stirn, dann wird es abgelesen, aha, zugelassen, darf kaufen, darf verkaufen. Und die anderen, ja, wo ist denn dein Mahlzeichen? Auch an den Bankschaltern wird es immer mehr wegkommen von der Kreditkarte auf irgendwelche anderen Methoden. Fingerabdruckerkennung, Gesichtserkennung, die Iris wollen sie jetzt schon vermessen. Auf dem Personalausweis soll demnächst, glaube ich, auch der Fingerabdruck sein und wahrscheinlich auch die Augen-Iris. Also es wird immer mehr zur Kontrolle kommen. Es ist interessant, dass gerade gestern, habe ich am Radio gehört, eine große Demonstration war von etwa 15.000 Überwachungsstaatsgegnern oder wie man sie nennen will. Es ist zum ersten Mal, dass ich das gehört habe, dass bei uns das stattgefunden hat. Auch aus ganz verschiedenen politischen Richtungen. Ja, sind nicht alles unsere Freunde in allem politisch, aber da muss ich sagen, da bin ich auch dagegen, gegen diesen Überwachungsstaat. Denn das läuft auf dieses antichristliche Mahlzeichen hinaus. Demnächst sollen ja der Computer überwachbar sein, ist ja heute auch schon. Jedes E-Mail kann jeder im Prinzip lesen, der da sich einklingt. Ist wie eine Postkarte. Muss man wissen, ja? Seid vorsichtig mit elektronischer Post. Ja, und dann eben diese 666. 6, das ist eindeutig, ist die Zahl des Menschen. 7 die Zahl Gottes oder eine Zahl Gottes. Und die 6 ist immer 7 weniger 1. Das heißt, der Mensch, der wie Gott sein will, erreicht doch nie Gottes Majestät. Es bleibt immer die 1, fehlt dann gerade die 1, die auch für Gott steht, der eine Gott. Und die 666 ist die dreifach gesteigerte Zahl des Menschen. Der Mensch in höchster Potenz, zugespitzt dem Antichristen, der sich selber dann vollends an die Stelle Gottes setzen will, 2. Thessalonicher 2. Auch der 7. Kopf, das 7. Haupt nach Offenbarung 13, Vers 1, ist nichts anderes als der wiederholte 6. Kopf, das wieder auferstehende 6. Reich, das Römische Reich, das dann im europäisch zentrierten neuen Römischen Reich wieder aufersteht. Dann die Todeswunde auch und das 8. Reich und so weiter und das kleine Horn. Und dann haben ja die Buchstaben, das muss man auch noch wissen, einen Zahlenwert im griechischen, hebräischen und lateinischen Alphabet. Übrigens unterschiedliche Werte zum Teil auch. Und da haben schon viele gerechnet, wir müssen da aber zurückhaltend sein. Natürlich können wir Namen überprüfen, sind wir sogar aufgerufen, berechne, steht hier, aber nicht wild spekulieren. Manchmal wird es dann hingebogen und passt dann doch nicht. Wenn es da nicht passt, dann lieber nicht weiter spekulieren. Nero, dann auf den Papst wird es immer wieder gedeutet. Wie? Ja, haben auch versucht, aber es war ja nicht der Antichrist, aber sicherlich auch Vorläufer davon. Es gibt heute interessante Beobachtung auch, dass der Zugangscode oder wie nennt man das, Headercode beim Internet, www lautet, ja, muss man überall eingeben. Wir kommen auch nicht drum herum, ja, wenn wir eine Homepage haben. Aber man muss einfach wissen, ich will da nicht zu viel spekulieren, dass aber der Zahlwert von des hebräischen W-Waff 6 ist. Das ist also dreimal die 6, hebräischem Alphabet. 666 gibt man immer ein, hebräisch gedacht, wenn man ins Internet geht. Zufall? Ich denke, es ist einfach eine Gewöhnung. Der Mensch soll an diese dreifache 6 gewöhnt werden. Übrigens auch auf den Arztrezepten, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, von Kassen, Rezepten steht immer die 666 drauf, zumindest in Deutschland, ist mir schon aufgefallen. Auch ein Gewöhnungseffekt, der da entsteht. Und auch bei den Rockgruppen, da wird es natürlich bewusst verwendet, bei satanischen Gruppen, das ist ganz klar. Aber ich denke, bei den Krankenkassen ist es eher Zufall, nicht? Oder auch nicht. Vielleicht kann er noch was sagen, unser Spezialist. Bei den Privatrezepten ist, glaube ich, nicht drauf, da ist 777, oder? Hast du nicht gemerkt? Ja, guck das mal an. Aber ich habe schon oft gesehen, habe auch meinen Arzt schon gefragt, ob er das schon gesehen hat. Nee, oh, das ist ja interessant und so. Aber es steht hier, berechne, aber lege dich nicht vorschnell fest. Jedenfalls, ich will jetzt nicht sagen, dass die Arztrezepte antichristlich seien, aber dass diese Zahl immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen auftaucht, es ist einfach ein Gewöhnungseffekt. Ja, das sehe ich dabei. Aber ernst wird es, wenn uns, liebe Geschwister, etwas aufgeprägt werden soll auf Stirn oder Hand oder überhaupt am Körper. Ich denke auch diese Tätowierungen und Tattoos und Piercing ist auch schon alles eine Vorbereitung. Die Leute lassen sich was auf die Haut bringen und nachher kommt dann nur noch so ein kleines Malzeichen. Ich habe ja schon so große Tattoos, fällt ja gar nicht mehr auf. Ja, merkt ihr, wo das lang geht? Und das ist übrigens ein Zeichen für Sklaverei, wenn man diese Nasenringe und all diese Dinge trägt. Gibt es eine Stelle im Alten Testament mit diesen Pfriemen, ja, die Sklaven waren dann erkennbar, so wie Ochsen mit ihren Nasenringen, die sich dann da ziehen lassen konnten. Die Frage nun auch hier, verweigern wir unter allen Umständen, egal was es kostet, die Annahme des Malzeichens des Antichristen? Vielleicht ist es gar nicht erkennbar als Malzeichen des Antichristen zunächst, aber überhaupt deshalb Verweigerung jeglichen Malzeichens und Zeichens auf dem Körper. Und ich schließe jetzt mit dem Sieg des Lammes. Ja. Der Antichrist und sein falscher Prophet, sie werden nicht lange herrschen. Es ist begrenzt dann auf insgesamt die 70. Jahrwoche, 7 Jahre, aber dann der Höhepunkt seiner Machtentfaltung, 42 Monate. Und dann wird der Herr Jesus kommen und ihn richten. Und das lesen wir in Offenbarung 19. Ich springe jetzt etwas voraus. Natürlich treibt er noch sein Unwesen, der Antichrist mit seinem falschen Propheten, aber ihr Ende sehet an, Offenbarung 19, Vers 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde, also diese 10 Hörner, also Hörner sind Zeichen für Macht, Könige der Erde, und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen, mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer, mit Jesus Christus. Und das Tier, der Antichrist, wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, nur die, und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, dass aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Das ist das Ende der Schlacht von Harmageddon, wo unser Herr Jesus Christus diesen satanischen Geschöpfen ein Ende machen wird. Sie werden im Feuersee sein und gequält werden in alle Ewigkeit. Genauso wie dann später auch Satan, der wird dann gebunden, tausendjähriges Reich, und danach wird er noch einmal losgelassen. Und nach der Schlacht von Gog und Magog heißt es dann auch über den Satan in Offenbarung 20, Vers 10, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Seht ihr, die sind nach den 1000 Jahren da immer noch und werden gequält. Bitte? Ja, ja, ich bin gleich fertig. Wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ganz deutlich hier. Jesus ist Sieger. Und da dürfen wir froh sein. Und er wird diesen Spuk beenden, nach dieser begrenzten Zeit.